So, damit herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag. Andreas wird uns schon etwas über die Cloud von nebenan statt irgendwo erzählen. Dankeschön.
Hallo zusammen. Chemnitzer Linux-Tage 2026. Ich habe gerade resümiert, mein erster Linux-Tag in Chemnitz war 2006. Gab es da überhaupt den Begriff Cloud schon? Ich glaube nicht. Ne? Das ist nicht ganz so alt, aber immer noch in aller Munde, manchmal etwas überstrapaziert. Das eigentliche Thema heute ist ja digitale Souveränität, oder die Linux-Tage haben es in etwa umgedichtet. Souveräne Digitalität. Und damit wir mal drüber nachdenken, worüber wir eigentlich sprechen, habe ich kurz vor dem Vortrag nochmal Wikipedia bemüht. Der Souverän ist ja derjenige, der die uneingeschränkte Macht im Staat ausübt, wer auch immer das ist. In der Demokratie sollte das eigentlich die Volksvertretung sein und nicht der Diktator. Wohingegen Souveränität eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich dass man uneingeschränkt selbstbestimmbar und nicht von außen steuerbar ist. Das ist ein interessantes Wort und das sollte man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen oder durchdenken, wenn wir in unser tägliches Leben gucken oder auch in die digitale Reichweite, der wir mittlerweile alle ausgesetzt sind. Ich habe mir überlegt, womit fangen wir denn an, um so ein theoretisch-politisch trockenes Thema ein bisschen greifbar zu machen. Das Bild dürfte aus den letzten 4 Wochen allen gut bekannt vorkommen. Einfach mal so, 30% über Nacht, der Liter Diesel fast 2,30 Euro, das haben wir jetzt alles so hinnehmen müssen. Und dann haben wir zu überlegen, was können wir tun? Jemand, der einen Diesel hat, der vielleicht ein Jahr alt ist und der jeden Tag 200 Kilometer pendelt, der hat nicht wirklich eine Alternative, weil der hat viel Geld für das Auto ausgegeben und er ist darauf angewiesen. Bahnfahren, naja gut, ne, wir haben den Vortrag jetzt auf die Minute pünktlich angefangen. Von der Bahn kann man das nicht immer behaupten. Ab und zu wird auch mal gestreikt, aber das sind ganz andere Baustellen. Aber wenn man das zu Ende denkt, gibt es natürlich schon Alternativen. Derjenige, der möglicherweise ein Einfamilienhaus mit ein paar hundert Watt installierter Solarkapazität auf dem Dach hat, mit einem Speicher, mit einer Steckdose für das Auto, der ist ganz anders unterwegs und sagt, okay, ich habe jetzt nicht jeden Monat 200 Euro mehr auf dem Dieselbudget und muss meiner Familie erklären, dass wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren können, nur damit ich früh und abends auf Arbeit und zurückkomme, weil klar, ne, Heimarbeit ist ein Thema, aber nicht in jeder Branche und nicht überall. Also im Krankenhaus ist das eher schwierig und bei der Müllabfuhr auch. Insofern, die Statistik sagt wohl, 60-70% aller Arbeitsplätze in Deutschland sind eher nicht heimarbeitsfähig, weil die in der Produktion oder dort arbeiten, wo Leute halt wirklich da sein müssen. Also auch das spielt so eine Rolle. Aber wir sehen, wenn wir das zu Ende denken, bis hin zur IT, dass wir schon Möglichkeiten haben, wenn wir die Chance haben, uns Gedanken darüber zu machen und langfristig darauf vorzubereiten. Und wenn wir das auf die IT transportieren und mal gucken, was uns denn jetzt so jeden Tag umtreibt in der Cloud und was ist denn so los heutzutage? Was wir die letzten 15 Jahre merken, neben technischen Innovationen, das war es noch gar nicht so lange her, dann hat Google den so und so vielen Geburtstag von Kubernetes verkündet, das ist 20 Jahre her, da gab es die ersten virtuellen Maschinen. Es passiert sehr, sehr viel, was allem gemeinsam ist, die Automatisierung und die Automatisierungsgrade nehmen immer mehr zu, sind auf IT angewiesen. Die Wertschöpfungstiefe, die im Unternehmen, egal ob ich Rechtsanwaltskanzlei bin, Kühlschränke herstelle oder Autos produziere, werden immer mehr und immer mehr von funktionierenden IT-Prozessen und Technologien abhängig. Das war vor wenigen Jahren, Jahrzehnten auch noch ganz, ganz anders. Das wirkt immer mehr in alle Richtungen. Das heißt also, es ist tatsächlich mal Zeit für viele Unternehmen darüber nachzudenken, was denn passiert, wenn bestimmte Dinge einfach nicht mehr in meiner Kontrolle liegen. Viele von uns in der IT sind aktuell in der Softwareindustrie unterwegs, entwickeln selber eigene Software, betreiben Repositories, brauchen Kommunikationswerkzeuge und da gibt es so einen australisch dominierten Platzhirsch für Dokumentationssoftware und andere Themen in der Softwareentwicklung, der gerade ganz deutlich zeigt, was man mit so einem Monopol anstellen kann. Die Preise werden so lange erhöht, bis es gar nicht anders geht, und in wenigen Jahren wird es für bestimmte Softwarevarianten einfach keine On-Prem-Installation mehr geben. Das ist Produktpolitik und Monopol. Ich entscheide das so, ich bin Hersteller, was meine Kunden damit machen und welche Wirkung das in meine produktive Prozesse hat, wie das meinem Unternehmen schadet, wie viel Geld ich jetzt anfassen muss, um Alternativen zu finden, weil ich bestimmte Dinge möglicherweise aufgrund von Compliance oder anderen Regulatorien gar nicht darf, sind dem Softwarehersteller gelinde gesagt egal. Der verfolgt eine Produktpolitik, der verfolgt eine eigene Agenda von Effizienzsteigerungen, Lizenzen zu verwalten, Releases zum Download bereitzustellen und. Das macht alles Arbeit, das ist alles so schön, wir machen das nur noch als SaaS und haben das für uns erkannt. Das ist legitim, das darf jedes Unternehmen machen, wie es möchte. Allerdings ist es natürlich ein Thema, wenn man Jahre, zum Teil Jahrzehnte, gewöhnt ist, Vertrauen aufgebaut hat, Reputation aufgebaut hat, ist das natürlich ein Schlag mit dem berühmten Baseballschläger ans Knie. Das ist eine Sache, die man sich überlegen muss, die Unternehmen viel Geld kostet und mehr denn je erfordert, für alles, was man tut im IT-Betrieb, zu überlegen, ob das, was man tut, in der Lage ist, die eigenen Wertschöpfungsketten, die eigene Souveränität zu unterstützen und zu schützen, oder, und da habe ich mir überlegt, wie ich das auch griffig übersetzen kann, Souveränität bedeutet im IT-Betrieb, dass man nicht erpressbar ist. Bin ich in einem Abo oder in einer Subskription gefangen, habe ich eine intensive Wertschöpfung auf dem Prozess, kann ich nicht von heute auf morgen wechseln. Das heißt, ich muss eine Preissteigerung einfach hinnehmen, egal ob ich mir das leisten kann oder nicht. Weil dauert 2 Jahre, brauche ich Arbeitsstunden dazu, um das zu migrieren, brauche ich Pläne und so weiter und so fort. Das sind also alles Themenkreise, die da reinspielen. Und viele Jahre haben wir überlegt, ja, wir sind ja alle gut Freund, wir arbeiten in derselben Branche, in der IT, das ist prima. Wir sind ja alle daran interessiert, Geld zu verdienen. Und man hat so einen inhärenten, fairen Umgang miteinander unterstellt. Und jetzt merken wir auf einmal, oh, es ist ja alles ganz anders. Auf einmal gibt es Themen wie Geopolitik, auf einmal gibt es Themen wie Lieferkette, auf einmal gibt es Themen wie herstellerbedingte Produktpolitik, und alles wirkt möglicherweise noch zur gleichen Zeit, wie wir jetzt sehen. Ne? Also wir können ja gerade mal versuchen, RAM-Riegel zu bestellen oder andere Themen. Ne? Auf einen ein, und wir müssen selber unser Geschäft am Leben halten. Das sind spannende Themen, und wenn man dort die Möglichkeit hat, nochmal zu überlegen, wie man Dinge selbst gestaltet, merken wir immer mehr, Globalisierung ist toll, war toll, aber wir haben vor 5 Jahren schon gesehen, dass das manchmal keine gute Idee ist. Und als wir hier über den Vortrag nachgedacht haben, vor etwas mehr als einem Monat, haben wir auch noch gar keine Ahnung gehabt, was in aller Kürze geopolitisch passiert. Ich finde das spannend. Ne? Alle reden über Erdöl und andere Themen. Was wir jetzt gerade sehen, ist, neben der Chip-Krise, 60% des Heliums kommen daher, wo gerade keine Schiffe mehr durchfahren können. Wie lange gehen die Chipfabriken noch, wenn es kein Helium gibt? Nobody knows. 8 Wochen? Ausschalten. Mal gucken, was da passiert. Also das sind Themen mit einer globalen Reichweite, die wir bis vor wenigen Jahren gar nicht auf dem Zettel haben, weil funktionierende IT in der Masse und Geschwindigkeit noch gar nicht da war. Also dem sollten und müssen wir uns ganz bewusst stellen. Und IT-Betrieb, IT auch als Wertschöpfung des Unternehmens, als wichtige Wertschöpfungskomponente und nicht als notwendiges Übel, um Lohntüten zu drucken. Das ist sicherlich noch ein Prozess dahin. Deutschland tut sich da sehr schwer damit, auch regulatorisch praxisnah zu arbeiten. Das wissen wir alle, aber am Ende bleibt uns nicht viel weiteres übrig, zu gucken, wie es uns im Unternehmen am besten nützt. Ich möchte jetzt nicht die Folie vorlesen, deswegen steht das alles da. Aber das sind aus meiner Sicht alles wichtige Themen, die man bei Technologieauswahl, die man bei Entscheidungen on-premise oder Cloud, die man Kauf oder Miete, alles was man so hat, Eigenproduktion ist noch ein Kapazitätsthema, aber fremder Dienstleister in Betrachtung ziehen sollte. Und mehr spielt mittlerweile auch eine Rolle, das Motto, was wir heute auf die Titelfolie getan haben, nämlich nebenan statt irgendwo. Irgendwo in Virginia steht ein Datacenter. Wir haben vor 50 Jahren das Internet erfunden, also wir nicht, die Welt, die Menschheit, wir haben das Internet erfunden, vor dem Hintergrund einer globalen Bedrohung, damals ganz anderer Art. Resilienz, Ausfallsicherheit, kleinmaschige Verfügbarkeit, Funktionalität unter allen Bedingungen, Technologieoffenheit, also ob Lichtsignal, Klingeldraht, heute ISDN-Leitung, keine Ahnung, es hat alles funktioniert, das begleitet uns bis heute. Und jetzt machen wir in voller Absicht das ganze Gegenteil. Wir haben 3, 4 große Monopolisten auf der Welt mit unheimlich großen Monokulturen, einer globalen Reichweite. Und davon hängen 90% der globalen Wertschöpfung ab. Wir haben die letzten 2, 3 Jahre mehrfach eindrucksvoll erleben dürfen, was passiert, wenn es bei einem dieser großen Monokulturen mal ruckelt. Da gehen auf einmal, ohne dass jemand die Abhängigkeiten kennt, auch bei den 2, 3 anderen großen Monokulturen nichts mehr. Wie kann denn das sein? Die sind doch eigentlich nicht Spinnefeind, aber Mitbewerber am Markt. Also wenn ich Anbieter A wäre, würde ich doch nicht Kernkomponenten meiner eigenen Dienstleistung bei Anbieter B einkaufen. Ist aber offensichtlich doch der Fall. Und das sind Dinge, denen liefert man sich gutgläubig aus, weil die sind groß genug, die machen das schon und das ist ja Cloud und zuverlässig. Nee, ist es eben nicht. Und der Lernprozess, dem unterliegen wir jetzt alle. Das ist ein Thema, manchmal schmerzvoll erfahren zu müssen, dass also diese Dinge, die wir in die Cloud transportiert haben, wo wir uns auf große Dienstleister aufgrund der Größe und Zuverlässigkeit verlassen haben, dass sich dort eben wie überall Dinge ändern. Vor 20 Jahren war VMware und eine virtuelle Maschine State of the Art und dann kam irgendwann jemand und hat gesagt, auch Kubernetes und Container ist viel, viel schöner. Beides ist wahr. Ne? Wer ein Hammer in der Tasche hat, für den sieht irgendwann mal alles nur noch aus wie ein Nagel, das wissen wir. Man muss es nicht schlecht reden, aber man sollte überlegen, ob wir heute, da wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben, wir können aus einem Hyperscaler auswählen, wir können aus einer eigenen Infrastruktur auswählen und investieren, wir können aus einem regionalen Dienstleister auswählen. Wir haben heute einen viel, viel größeren Blumenstrauß an Technologien und Möglichkeiten als noch vor 10 Jahren. Aber wir rennen wie die Lemminge alle in dieselbe Richtung. Ist mein persönlicher Eindruck manchmal. Also sollten wir doch überlegen, aus den Möglichkeiten, die wir haben, viel, viel mehr zu machen, als wir es eigentlich tun. Das richtige Mindset habe ich schon mehrfach angesprochen. Das ist eigentlich nur noch ein kleiner Reminder in diese Richtung, um die nächste Folie mal wirken zu lassen. Die öffentliche Wahrnehmung und viele Unternehmens-ITs, jetzt ist Linux-Tag natürlich nicht ganz der richtige Marktplatz dafür, aber wird von den Wahrnehmungen aus dem privaten Umfeld und von den Budgets der Großen bestimmt. Ich habe einen Sohn, der ist fast 18, der wird jetzt gerade Elektriker. Der lernt in der Berufsausbildung ein Betriebssystem. Rat mal welches. Ja, das ist eben ein Betriebssystem, obwohl es noch viele andere Betriebssysteme gibt. Also sich einfach mal den Blick zu erweitern und vor allen Dingen sich auch zuzutrauen, dass es auch in Deutschland ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die qualitativ, inhaltlich, technologisch das genauso können wie die globalen Player auf diesem Planeten, aber die man anrufen kann, die 50 oder 100 Kilometer weg sitzen, die man zu einem Workshop einladen kann, wo man Probleme schildern kann, wo man gemeinsam Technologie erproben kann, die gibt es zuhauf. Die sind halt nicht so im Vordergrund oder am Markt aktuell und unterwegs. Das wäre aus meiner Sicht ein Wunsch, einfach mal einen Blickwinkel zu erweitern und die Chancen zu nutzen im Sinne von sich nicht erpressbar zu machen, sondern zu sagen, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann und wenn ich dorthin gehe und schimpfe, dann fühlt er sich auch nicht gut und überlegt vielleicht, ob er mir anderweitig hilft oder Dinge besser macht oder mit uns gemeinsam was verbessert. Weil ich sag mal, außer bei allestörungen.de sind 600.000 Beschwerden zur selben Stunde, interessiert das bei einem der großen Telekommunikationsanbieter nicht wirklich jemanden, ob der Kunde zufrieden ist oder nicht. Ist jetzt sehr plakativ formuliert, aber den Eindruck haben wir ja alle irgendwo. In einem kleinen privaten Unternehmen oder bei einem Mittelständler erwartet man, dass jemand nach wie vor ans Telefon geht. Mittlerweile ist es ein Qualitätsmerkmal. Human Support habe ich jetzt schon in ein paar Ticketsystemen gelesen. Also mir antwortet ein Mensch. Das ist ja noch schlimmer als Capture. Wo muss man denn hin, dass ich hinschreiben muss, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann. Also ich zahle ja für den Service. Wäre ich jetzt degradiert, dass ich mit einem Automatismus rede? Ich freue mich sehr, dass ein Mensch nicht mehr meine Kundennummer abfragen muss oder so. Soweit kann jeder mitgehen, das ist okay. Aber für einen Premium-Service quasi Basic-Service-Level schwierig. Also ich habe persönlich da Probleme damit. Da muss man dann auch in andere Richtungen gucken. Und vor dem Hintergrund, 16.30 Uhr, nicht alle müde, aber spät am Tag und interessant und anstrengend. Ich habe mal drei Thesen mitgebracht, über die ihr gerne im Anschluss abstimmen könnt, wo wir mal denken könnten, was aus eurer Sicht auch wichtig ist in dem Bereich. Bedeutet digitale Souveränität in allererster Linie, dass ich alles, was ich in IT tue, Software, die ich entwickle, Software, die ich nutze, von Anfang an so selber herstelle, so kaufe oder so miete, dass ich weiß, dass ich mit dieser Software, wenn die für mein Unternehmen wichtig ist, für einen Prozess wichtig ist, also nicht ohne weiteres und ohne Kosten und Aufwand ersetzbar ist, maßgeblich zur Wertschöpfung beiträgt, dass ich das einfach wechseln kann. Der Anbieter kann wegfallen, der Anbieter kann seine Produktpolitik ändern, viele verschiedene Dinge. Was passiert mit meinem Unternehmen und mit meinem Prozess und mit der Komponente in meinem Unternehmen, wie wirkt die? Ist das für mich wichtig? Muss ich da außer Preis, Leistung und Funktionalität, das sind wichtige Kriterien natürlich, außer Frage. Aber wäre das ein Thema oder ist es vielleicht auch interessant zu überlegen, sich, wie das natürlich alle wollen. Wir haben da ein paar global dominierende Unternehmen, die ein großes Interesse haben, uns Technologie oder Dinge zu verkaufen und dann mehr und mehr uns in ihr Ökosystem zu saugen. Da gibt es schon ein paar Firmen, die stellen Notebooks her und Uhren und keine Ahnung was. Ne? Wir wissen das alles, aber das gilt ja auch für einen IT-Betrieb. Hochintegrierte Umgebung, vollautomatisierte Umgebung. Natürlich ist es einfach, bei einem Anbieter Y innerhalb kurzer Zeit eine Applikation zu entwickeln und mit den dort zur Verfügung gestellten Werkzeugen zu betreiben. Was passiert denn, wenn sich meine Anwendung verändert? Was passiert denn, wenn dieser Anbieter ebenfalls Preispolitik ändert? Was passiert denn, wenn der ein Feature abkündigt und sagt, das gibt's ab morgen einfach nicht mehr? Erlebe ich in letzter Zeit recht häufig, dass Dinge, die lange Zeit für selbstverständlich galten, Stichwort MinIO, wem das was sagt, in Richtung Object Storage, die sind vor 10 Jahren gestartet. Ja, ist uns egal, haben wir nicht das Geld verdient, was wir uns erhofft haben, ab 1.4. sowieso gibt es das Produkt nicht mehr. Da ist das Archiv, bitte mach, lieber Kunde. Ist toll. Kann man machen aus Herstellersicht. Ne? Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Wie wirkt das auf mein Unternehmen? Ist es nicht klug, hinzugehen und zu sagen, ich guck mal, ob ich Funktionalitäten kriege, die es nicht bloß bei A gibt, sondern identische Funktionalitäten wären auch schön bei B und C und D. Und ich gucke mir das vorher an, damit ich einfach im Falle eines Falles Plan B habe. Ist aus meiner Sicht vernünftig. Wenn jemand hingeht und sich ein Auto kauft, privat, Gehe ich ins Autohaus, sage, habe 30.000 Euro, gib mir ein Auto. Nee, mache ich nicht. Ich lese Bücher, ich spreche mit der Familie, muss da vielleicht in 2 Jahren einen Kinderwagen rein, brauchen wir ein Kombi. Da machen wir uns riesengroße Gedanken über alles Mögliche, nur um sicher zu gehen, dass die Auswahl und in die Investition A geeignet, B gerechtfertigt und C am Ende auch das tut, was sie soll. Beim Auto ist das easy, da kann ich hingehen, kann nach 3 Jahren sagen, okay, TÜV ist und ich verkaufe. In unserer Welt sieht das natürlich ganz anders aus. Also auch dort ist es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll und überlegenswert, da mal zu gucken, was zu machen. Und die These 3 ist immer noch das Sicherheitsthema, große Monokulturen. Wenn dort was passiert, naja, muss man gucken. Wer möchte, kann mal das Telefon rausholen und mal klicken.
Super, vielen Dank für den Vortrag. Und ich sehe schon, es gibt schon eine erste Frage.
Wir gucken uns die Ergebnisse gleich in der Diskussion noch an.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Genau, ein Punkt wollte ich noch ergänzen und würde fragen, wie Sie dazu stehen. Zusätzlich zu der technologischen Nichtabhängigkeit wäre es natürlich auch schön, wenn das Unternehmen, von dem ich jetzt diese Dienste beziehe, ich auch direkt darauf mich mehr vertrauen kann, zum Beispiel indem ich als Genossenschaftsmitglied direkten demokratischen Einfluss auf meinen Dienstleister habe oder indem das ein Kollektiv ist, bei dem ich davon ausgehen kann, dass sehr viele Leute irgendwie falsch abbiegen müssten oder vielleicht auch auf ganz anderen rechtlichen Komponenten. Also sehen Sie auch diese soziale Komponente bei der Nichtabhängigkeit oder denken Sie, dass wir das ausblenden sollten oder andere Gedanken?
Ich denke, im industriellen Umfeld der genossenschaftliche Gedanke im Sinne von Mitwirkung, den sehen wir ja in vielen Bereichen, Stichwort Solarbranche oder andere Themen, Einzug halten. Aktuell, wenn wir über industrielle Wertschöpfung reden, halte ich es persönlich für schwierig, das umzusetzen. Wir müssen schnell sein, wir müssen Investitionsentscheidungen treffen und gucken, dass das alles nachhaltig und zukunftssicher funktioniert. Also ich persönlich würde es begrüßen, wenn es so eine Dinge gäbe. Allein ich habe überhaupt keine Idee oder Richtung, wie man sowas auf die Straße kriegen könnte, Stand heute.
So, für eine Frage haben wir noch Zeit.
Hallo, keine Frage, ganz kurzer Erfahrungsbericht. Meine Frau hatte ein Ultra-Low-Voltage-Notebook mit Windows 11, wo das gerade rauskam, sich geholt. Ich habe mir den Spaß gemacht, die Minor-Updates mit Registry-Check zu versehen. Sind pro Minor-Update ca. 10.000 Registry-Änderungen in Microsoft. Und der Großteil rausgeführt davon betraf Webcam und Mikrofon. Das nur mal als Info. Der Bewusstseinswandel ist definitiv zwingend.
Okay.
Super, dann vielen Dank für den Vortrag.
Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig.